Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, ich habe ja schon öfter längere Zeit beim Ausland verbracht und ich bin auch wirklich gerne unterwegs. Was dabei aber immer ein Pain war, ist, mein Handy irgendwie zum Laufen zu kriegen. Vielleicht bin ich einfach extrem inkompetent, vielleicht liegt es an mir, wir werden es nie erfahren. Aber ich habe wirklich schon oft den ersten halben Tag von der Reise damit verbracht, herauszufinden, wo man eine SIM-Karte für das jeweilige Land herkriegt. Ich habe versucht, die irgendwie zum Laufen zu kriegen und ich war dabei tatsächlich nicht immer erfolgreich. Als ich zum Beispiel in den USA gewohnt habe, da bin ich alle paar Wochen durch die halbe Stadt zum Target gefahren, weil ich mich blöderweise für einen Anbieter entschieden hatte, bei dem man Daten halt nur physisch dazu kaufen konnte. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber man musste wirklich physisch die im Laden kaufen. Und es hat leider auch nie verlässlich geklappt. Also manchmal ja, manchmal aber nicht. Und dann hing ich, und das ist wirklich nicht übertrieben, manchmal stundenlang in so Warteschleifen und bin fast durchgedreht von dieser Wartemusik. Und es war wirklich maximal nervig. Und wenn euch das ähnlich geht, wenn ihr euch jetzt schon auf den nächsten Urlaub freut, aber keine Lust auf sowas habt, dann haben wir heute den perfekten Partner für euch. Und zwar Saily.
Saily ist eine eSIM von den Machern von NordVPN mit flexiblen Datenpaketen für über 200 Reiseziele weltweit. Ihr ladet euch die App runter, wählt euer Paket aus und installiert in wenigen Minuten die eSIM. Das Datenpaket aktiviert sich dann ganz automatisch, sobald ihr ankommt. Kein Anschicken, keine Warteschleife, kein Target.
Und Saily denkt dabei auch an die Sicherheit. Die App blockiert nämlich bösartige Websites, Tracker und nervige Werbung. Das spart euch Datenvolumen. Und aber was noch wichtiger ist, finde ich, gerade im Ausland lockt man sich ja total oft in so fremde WLANs irgendwo ein. Und da ist so ein erhöhter Sicherheitsfokus dann besonders gut. Vor allem, wenn ihr so neurotisch seid wie ich.
Ihr bekommt exklusiv einfach 15% auf euer erstes Saily eSIM Datenpaket. Ladet euch dafür die Saily App runter und gebt beim Checkout den Code TRASHOLOGIN, alles groß geschrieben, an. Oder geht einfach direkt zu saily.com/TRASHOLOGIN und alle Infos dafür gibt's auch in den Shownotes. Und damit geht's zurück zur Folge. Das ist TRASHOLOGIN. Der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren und dir anhand von Forschung und Theorien erklären, warum genau die KandidatInnen, die du am allerschlimmsten findest, dir vielleicht ähnlicher sind, als du glauben würdest.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten 10 Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 3 von Die Verräter.
Let's go!
Wir haben die Verräter-Spezialwochen.
Das ist irgendwie auch mal eine schöne Zeit.
Ich finde es schon geil. Ich mag das. Ich mag das, dass wir das so jeden Tag machen können, dass wir haben, vor allem können wir euch auch sagen, wir nehmen die Folgen alle hintereinander auf. Und ich finde, das ist ein geiler Flow.
Mhm. Das ist ein bisschen wie, wenn wir auf Tour sind.
Ja. Dann kann man so richtig in so eine Zone reinkommen.
Mhm.
Das Einzige, was natürlich schade ist, wir haben keine Worte der Kohorte, weil wir das alles voraufgenommen haben.
Ja. Mhm.
Also was ihr uns geschrieben habt, können wir leider nicht jetzt besprechen, weil zu diesem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ihr das noch nicht geschrieben habt. Aber nächste Woche, wenn es weitergeht, da werden wir auf jeden Fall ein paar Worte der Kohorte mitbringen.
Da freue ich mich auch drauf.
Bevor es losgeht, wichtige Sache. Wichtige Sache in eigener Sache. Wenn ihr noch keinen Overkill von uns habt, dann könnt ihr uns live sehen. Einmal am Samstag, da sind wir bei Draußen im Grünen, jetzt diesen Samstag in Hamburg. Da gibt es Karten, die sind unten in der Ticket, in der Infobox beschrieben. Ich glaube, da gibt es nicht mehr so viele, aber guck mal vorbei. Und wir gehen auch noch auf Tour, und zwar 2027 im März. Wir sprechen über den Madonna-Hure-Komplex, wir reden über Sex, wir reden über
Mütter,
die Sachen, die wir sonst nicht so oft besprechen. Wir machen einen richtigen Deep Dive zu diesem Thema, was uns alle so sehr beschäftigt. Da gibt es auch Karten. Guckt mal unten in die Ticketbeschreibung. Wir haben gehört von unserer Booking-Agentur, dass Köln schon knapp wird. Mhm. Das ist natürlich schön. Wenn ihr nach Köln kommen wollt, seid schnell. Bei den anderen Städten sind auf jeden Fall noch Karten da. Wir wollen hier keine künstliche Verknappung machen.
Ich wollte das ja, das was du letztes Mal abgeschmettert hast.
Nee, weil wir können die Kohorte nicht anlegen. Ihr könnt euch doch verlassen, wir werden immer ehrlich mit euch sein. Wir machen keine künstliche Verknappung und wir werden auch nie Produkte bewerben, die wir nicht geil finden. Da könnt ihr euch drauf verlassen.
Das stimmt. Wenn ihr wüsstet, wie viele Werbepartner wir schon abgewiesen haben.
Mehr, als wir angenommen haben.
Viel mehr, als wir angenommen haben.
Viel mehr. Selbst wenn es nicht mal, wenn wir denken, dass es Kackprodukte sind, sondern auch einfach nur bei so Sachen, wo wir sagen, das würden wir persönlich nicht benutzen.
Mhm.
Auf jeden Fall. genug mit der Selbstbeweihräucherung. Auf jeden Fall geht's jetzt zu Die Verräter. Folge 3.
Ich gebe dir eine Mainplot-Summary von Folge 3, genau. Ralf kommt zum Frühstück, verrät sein Schutzschild und Tine wurde getötet. Beim Verräterschach werden nur 500 Euro erspielt. Und bei dem Puzzlespiel will Kati mehr starke Männer. Wobei der Einzige, der sich wirklich beschwert, der Max ist. Die Stars gewinnen 5000 Euro, aber die nicht mitspielenden Ralf und Nina entscheiden, dass es heute nur eine Verbannung geben wird, die die 5000 Euro wieder riskiert. Am großen Tisch weint Anka und Nina schießt weiter gegen sie. Und am Ende wird der unschuldige Hadi und die 5000 Euro verbannt. Das war's. Dina, das Ganze beginnt wieder mal beim Frühstück. Ich möchte auch gerne mal dieses Frühstück bekommen.
Ich auch.
Ich habe es in der letzten Folge schon gesehen. Aber seit das jemand gesagt hat, wie gut dieses Frühstück ist, sehe ich auch nur noch, wie gut dieses Frühstück ist.
Frühstücksbuffets im Hotel, wenn die gut sind, das ist alles, was ich in diesem Leben will.
Ich auch.
Das ist mein Kryptonit.
Das ist so, ne?
Mhm.
Naja, auf jeden Fall macht Ralf direkt ein Geständnis bei diesem Frühstück. Und ich fand das nicht so elegant. Er ist irgendwie so ein bisschen holprig dabei und sagt dann irgendwie so, ja, ich wollte euch das jetzt einfach mal sagen, so in dem Sinne, ich habe dieses Schild genommen. Und alle verdächtigen ihn danach auch so ein bisschen, ne?
Mhm.
Ich glaube, das liegt auch mehr daran, wie er das gesagt hat, als dass er das gesagt hat. Es wirkt so ein bisschen so, als ob es so aus ihm rausplatzt. Und es war ja auch so, ne? Wir haben das ja gesehen. Er hatte in der Folge davor irgendwie das im Auto auf dem Rückweg mit, ich weiß nicht mehr genau, wer im Auto war. Auf jeden Fall, ich glaube, Papi und Mareike war auch da drin, ne? So besprochen. Und gesagt, hör mal, ich habe das gemacht, aber müssen wir jetzt nicht weiter nach außen tragen. Und dann, jetzt hier entscheidet er sich dazu, das einfach mal so rausplatzen zu lassen. Und irgendwie wirkt das alles ein bisschen holprig. Und ich glaube, deswegen macht das die anderen auch ein bisschen skeptisch ihm gegenüber.
Glaubst du, es war eine bewusste Entscheidung?
Ich glaube schon. Ich glaube, er hat sich so gedacht, ach komm, ich habe das ja gemacht, um die anderen hinters Licht zu führen. Da muss ich das ja schon auch jetzt irgendwie platzieren. Das hat ja auch mal Reike, nee, ich weiß nicht mehr, irgendwer hat das auch zu ihm gesagt. Gesagt, ja, wenn du das schon machst als Strategie, dann nutzt sie ja auch, ne? Ich hätte das bei der Autosituation belassen, weil zwei wussten das ja und hätte dann so die Zeit und den Rest und das Denken den Rest übernehmen lassen.
Obwohl Mareike ja eine andere Verräterin ist, ne?
Das stimmt, aber das wäre ja so stark gekommen, wenn am Tisch auf einmal zum Beispiel Ralf verdächtigt wird und dann aber ein Papi sagt, nee, aber ich habe diese geheime Info über ihn, der kann es nicht sein. Weil ich weiß, der hat ein Schild genommen.
Oh.
Das hätte ihn wirklich geschützt. Das jetzt so holprig da am Frühstück zu verkünden, überhaupt nicht.
Guter Point.
Hm. Naja, Tine ist auf jeden Fall tot. Wurde von
also
den
nicht
Verrätern
wirklich?
Ermordet. Bitte nicht wirklich. Das hört sich komisch an, ne? Ja.
Glaubst du, weil die diese Vermutung angestellt hat, von, dass es Männer sein müssen?
Ah, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ich fand das ein bisschen offensichtlich.
Mhm. Kann schon sein, ne?
Ja.
Sind ja auch zwei Männer.
Ja. Naja.
Die verlässt auf jeden Fall die Villa mit den Ergebnissen ihrer Tarot-Session und einem großen Namaste. Und ich muss sagen, Dina, ich mag ja die Tine wirklich, ne? Die löst ganz, ganz viele sehr gute Gefühle irgendwie in mir aus. Wahrscheinlich auch dieses Nostalgie-Ding, ne? Von, man hat die irgendwie früher schon gesehen und ach, irgendwie ist das eine süße Maus. Aber dieses Namaste und so, ne? Also ich meine, kulturelle Aneignung ist ja im Yoga eh schon so ein Riesending, ne? Und ich weiß nicht, das so als weiße Frau dann da so zu verkünden, in einem Kontext, in dem es gar nicht platziert ist und auch überhaupt nicht mit Wertschätzung eingeordnet wird. Also Namaste bedeutet, das Licht in mir verbeugt sich vor dem Licht in dir und ist eher eine Begrüßung in Indien, kann auch als Verabschiedung benutzt werden, aber eben eher eine Begrüßung, sie verwendet hier als Verabschiedung. Ich weiß nicht, fand ich irgendwie alles nicht so gut. Dann mit ihren Tarotkarten. Du weißt ja auch, ich liebe Tarot. Ich habe ganz viele Tarotkarten. Trotzdem.
Echt?
Ja, ich habe ganz viele. Aber so wie sie das hier benutzt.
Scherz.
Achso, okay. Ich dachte schon so, hä? Kennen wir uns? Nee, aber so wie sie das hier benutzt, finde ich das natürlich auch echt, ja, süß. Aber irgendwie auch, ja, also ein bisschen, ich kann es nicht mehr so ganz nachvollziehen, ne? Weil natürlich sind das alles Projektionen, wenn man das sich anguckt, ne? Also Tarot kann dir was spiegeln, was du halt eh schon fühlst. Und dann ist es ein Hinweis darauf, was du eh schon denkst. Aber Tine wirkt jetzt hier so, als ob sie Rückschlüsse einfach komplett random zieht. Also da ist eine rote Mütze und deswegen sind es jetzt die. Also wirklich so, als ob irgendwer ihr was sozusagen damit sagt. Wisst ihr, was ich meine? Was nicht aus ihr selbst kommt. Und die Logik wäre ja eher, ich habe eh schon ein Bauchgefühl, dass es vielleicht Hardy ist. Und jetzt sehe ich eine rote Mütze. Und weil mir die rote Mütze auffällt, zeigt das mir, dass ich diese Intuition eh schon hatte. Und auf die höre ich jetzt. Wisst ihr, wie ich meine?
Mhm.
Anstatt, ich weiß das jetzt, weil da ist eine rote Mütze. Also, naja, finde ich auf jeden Fall ja, spannend, irgendwie süß. Aber ich finde, sie zeigt uns ja auch wieder einfach, wie anfällig Bauchgefühle für schlechte oder für falsche Urteile sein können und wie sehr dieses Spiel darauf ausgelegt ist. Und das Tarot ist da einfach auch nur Mittel zum Zweck, ne? Da werden einfach total random Sachen und Schlussfolgerungen geführt. Naja. Ich denke mir aber auch eh die ganze Zeit bei die Verräter, wie schlimm es sein muss, weil dieses Spiel doch einfach die Intuition und das Bauchgefühl der Menschen komplett zerstören muss, ne? Weil es ist ja einfach, du hast auch letztes Mal schon gesagt, rein zufällig, wer was ist. Und dann ziehst du irgendwelche Schlussfolgerungen, weil du Bauchgefühle bei Menschen hast und die hängen ja überhaupt nicht damit zusammen, ob die jetzt Verräter sind oder nicht. Und dann nutzt du das aber dafür und dann denkst du, dein Bauchgefühl war falsch. Also ich glaube, dass das schon heftig ist, was dieses Spiel mit der Psyche macht.
Total.
Naja.
Wobei ich jetzt auch nicht sagen will, ne? Nicht, dass man es falsch versteht. Ich glaube, vor allem Frauen sollten eigentlich mehr auf ihr Bauchgefühl vertrauen.
Voll.
Und gleichzeitig aber sich auch über diese ganzen Biases bewusst sein. Und ich glaube, auch das besser einordnen. Weil zum Beispiel hier, so dieses Bauchgefühl, was sie gegenüber diesen Menschen haben, ne? Das muss ja nicht falsch sein. Du kannst ja gegenüber jemandem Bauchgefühl haben, was dir sagt, okay, der Person traue ich nicht so ganz.
Mhm.
Aber das ist ja dann kein, also da muss man sich trotzdem klar sein, was kann das mir verraten? Und das muss ja kein Indiz darüber sein, dass die Person jetzt ein Verräter ist. Weil du kannst die Person auch einfach ein schlechtes Bauchgefühl der gegenüber haben, ohne dass sie ein Verräter ist. Weil dieses Verrätersein ist ja zufällig gewählt.
Genau, ja.
Ja.
Ich finde es auch voll wichtig. Also ich glaube, dass wir alle viel mehr auf unser Bauchgefühl hören müssen. Es gibt Kontexte, in denen gibt mir das auch voll das Gefühl von Sicherheit, weil ich habe das Gefühl, ich habe so viel über gewaltvolle, vor allen Dingen Männer in meinem Leben gelernt, dass ich schon der Meinung bin, dass mein Bauchgefühl, meine Intuition da mega schnell ist, weil ich die halt aber auch lang genug gefüttert habe mit Infos über, was macht Männer gewaltvoll, wie habe ich mich gefühlt mit Männern in einem Raum, die das Potenzial hatten, was sich nachher gezeigt hat und sowas, ne? So dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich in einen Uber steige und mich unwohl fühle in einer Situation, blitzschnell sage, boah, ich glaube, der muss jetzt hier anhalten und der muss gehen, ne? Ist schon, und ich muss gehen, ist schon vorgekommen, ne? Und das, glaube ich, ist was, worauf wir alle viel mehr drauf hören müssten oder könnten. Es wäre auf jeden Fall gut für uns. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema, als jetzt zufällig ausgewählte Verräter anhand von Charaktereigenschaften, die nichts damit zu tun haben, ob sie jetzt als Verräter gewählt werden oder nicht.
Mhm.
Ja. Auf jeden Fall kommt es dann zu so einem Schachspiel. Also die Verräter haben ausgewählt in der Konklave, wer welche Schachfiguren sind. Aber die haben da auch irgendwie so ein paar Fallen mit eingebaut und sich selber mit nominiert. Also die Schachfiguren sind eigentlich Tiere, sowas wie zum Beispiel eine Ratte. Und dann wird ausgewählt, welche Person dieses Tier ist. Oder halt auch ein Adler, ne? Der wird dann Papi ausgewählt, weil der irgendwie alles im Blick hat und sowas. Und in dem Spiel sollen dann die Stars erraten, wen die Verräter denn für welches Tier erwählt hätten. Und die sind da sehr schlecht drin. Aber auch, weil die Verräter da, glaube ich, auch extra so ein paar Verwirrungen eingebaut haben. Ich habe den Sinn des Spiels nicht ganz verstanden. Ich fand es trotzdem auch so spannend zu hören, wen die jetzt zum Beispiel wie einschätzen. Ne? Oder auch, dass Hardy eiskalt ist und alle killen würde. Aber so richtig, was das jetzt dem Spiel bringen soll, habe ich überhaupt nicht verstanden. Und das haben auch alle danach gesagt. Wir sind jetzt einfach noch viel verwirrter als vorher.
Mhm.
Kathi hatte ja in der Nacht einen Traum, nämlich, dass Max sie verarscht. Das fand ich auch noch sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass sie da tatsächlich eine gute Intuition hat. Und dafür sind ja auch Träume super, weil sie irgendwelche Sachen hochholen, die wir sonst auch vielleicht manchmal eher so wegdrängen. Und das passt ja irgendwie alles auch schon zu Max' Charakter irgendwie, ne? Dass er so eiskalt ist und gut ein Verräter sein kann, weil er halt auch gut das so von sich abweisen kann. Und dann konfrontiert sie ihn mit dem Traum. Und er hat ja auch wirklich einfach gar kein schlechtes Gewissen, ne? Er lügt dir ins Gesicht und sagt auch danach so, nee, das ist halt das Game.
Verstehe ich. Obwohl mit den Träumen muss man ja auch, da gibt's auch verschiedene Lager, ne? Also ich weiß, ich war ja an der Uni, die so total auf diesem Forschungsding war. Wir haben auch zum Beispiel, Freud wurde nur erwähnt, so in Geschichte der Psychologie. Und der wurde einmal kurz der erwähnt. Und der wurde halt immer so als Beispiel angeführt dafür, was Wissenschaftlichkeit nicht ist.
Mhm.
Und ansonsten haben wir gar nicht über den gesprochen. Was ich auch krass finde, ne? Das ist ja schon so ganz krass, so diese andere Richtung. Und das ist mir auch nochmal klar geworden. Verschiedene Psychologiestudiengänge haben ja auch eine verschiedene Ausrichtung, ne? Und meiner war einfach so 100% krass forschungsbasiert. Es gab halt auch unfassbar viel Statistik und unfassbar viel Forschungsmethoden und so. Und ich glaube zum Beispiel in Wien, also das ist jetzt das, wovon ich weiß, ist wahrscheinlich auch an anderen Universitäten so, in Wien, dass es halt so viel psychoanalytischer auch geprägt ist und viel mehr so psychodynamisch geprägt ist. Und deswegen auf jeden Fall das im Hinterkopf behalten. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, in meinem Studium war Traumdeutung so richtig verschrien. Also die Unwissenschaftlichkeit von allen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist halt wie mit dem Tarot, ne? Du musst das halt als das nehmen, was es ist. Also wenn du denkst, da ist ein wissenschaftlicher Ansatz hinter zu sagen, ein roter Hut heißt Alarm, dann ist es natürlich maximal unwissenschaftlich. Wenn du das als ein Werkzeug siehst, was dir hilft, mit dir selber in Kontakt zu treten und zu überlegen, warum könnte in mir das gerade was auslösen, so wie du auch andere Werkzeuge nutzt, ein Gespräch oder was weiß ich, dann kann das natürlich hilfreich sein.
Und das finde ich eine sehr gute Mitte. Zwischen diesem krassen, okay, das krasseste Beispiel ist ja immer so, dass man, was ich oft gehört habe, ist so, wenn man Zähne verliert im Traum, bedeutet das, man hat Angst irgendwie davon, dass man Geld verliert, ne? Ich glaube, so für diese krassen Symbole gibt es jetzt nicht so viele Anhaltspunkte. Aber ich glaube, wie du das gerade beschrieben hast, ist ja eine total gute Mitte so zwischen diesem einen Extrem und diesem anderen Extrem von so, es ist alles völliger Quatsch, wir werden jetzt uns gar nicht damit beschäftigen.
Mhm.
Ich glaube, das braucht man viel öfter, ne? So, dass man einfach vielleicht auch eine gute Mitte findet und sagt, ja, wir haben hier einerseits die krasse Wissenschaftlichkeit und wir haben auf der anderen Seite vielleicht die, können wir krasse Spiritualität auf die andere Seite setzen? Wahrscheinlich sind das nicht mal zwei Enden von einem
Spektrum,
ne? Ich
finde das nämlich nicht, ja.
Aber wir sagen, okay, wir haben auf der einen Seite die Wissenschaftlichkeit und auf der anderen Seite totale Unwissenschaftlichkeit.
Mhm.
Und dass wir uns vielleicht von beiden Seiten irgendwie sowas mitnehmen können und uns so ein bisschen in der Mitte treffen.
Voll, weil es ist ja auch nicht nur valide, was messbar ist, ne? Also unsere Erfahrungen sind ja mehr als alles, was messbar ist, und gleichzeitig es als was Wissenschaftliches zu verkaufen, ist ja dann auch falsch, ne?
Ja.
Ja, und mit den Träumen, ich finde das halt trotzdem spannend, ne? Ich habe ja, das weißt du ja, ne? Am Wochenende einen Traum Traumanalyse hieß das, Seminar gemacht in der therapeutischen Ausbildung. Und da haben wir zum Beispiel auch gelernt, dass es viel mehr darum geht, so wie hast du dich bei dem Traum gefühlt? Womit könnte das in deinem Leben in Verbindung stehen, dass du jetzt genau dieses Bild erzeugt hast, ne? In welcher Zeit in deinem Leben träumst du das? Und sowas, ne? Also viel mehr als das. Also da hat er, das war, glaube ich, der erste Part, den er gemacht hat mit so, okay, dieses Ganze, das bedeutet das, ist absolut unwissenschaftlicher Schwachsinn.
Mhm.
Ne? Ja, und dann kann man es ja auch schon cool nutzen als Tool. Aber wir driften ab, Schatz. Wir machen kurze Folgen und driften trotzdem ab. Ich wollte über Vertrauen reden.
Erzähl mir vom Vertrauen.
Ja, Katis Vertrauen wird maximal gestört sein nach dieser Sache mit dem Max, weil die vertraut dem ja irgendwie schon total, ne? Und ich glaube, es stimmt, was du gesagt hast, dass das so daran liegt, dass die so Teamfußball sind, ne? Aber das wird ja schon ein schwerer Vertrauensbruch sein, ne? Und was die Forschung weiß, ist, dass generell Vertrauensbrüche zu einem starken Rückgang vom Selbstwertgefühl führen können, zu Gefühlen von Scham, Wertlosigkeit und Verletzlichkeit. Was daran liegt, dass wir uns ja sehr doll mit menschlichen Beziehungen oder übermenschliche Beziehungen identifizieren. Und wenn dann Vertrauen zerstört wird, erschüttert das Selbst, aber wirklich auch das Selbstbild, ne? Weil wir so soziale Wesen sind und eben Selbstwert daraus ziehen, eben auch eine gute Menschenkenntnis zu haben, ne? Was wir dabei unterschätzen, ist, dass ganz viele Vertrauensmissbräuche auch aus dem Freundeskreis kommen. Also nicht nur von unseren romantischen Partnern, sondern auch aus Freundinnenschaften. Also jetzt hier so Kathi und Max, ich weiß nicht, wie nah die befreundet sind, aber ich glaube, Kathi wäre es auf jeden Fall ganz gerne. Und damit kann das dann schon auch wirklich deutlich wehtun, ne? Sie guckt ihn ja jetzt wirklich in die Augen. Sie sagt so, ey, sag mir das jetzt wirklich, wirklich. Und er zögert keine Sekunde. Und hat auch gar kein schlechtes Gewissen. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass er sich nachher dafür irgendwie entschuldigen wird und irgendeine Art von Repair machen wird, weil er sieht das halt einfach gar nicht als Problem. Und auf einer rationalen Ebene gehe ich damit, ne? Ich denke auch, das ist ein Spiel. Auf einer emotionalen Ebene denke ich schon, boah, ist ein bisschen, ist schon, also eiskalt ist das schon, ne?
Mhm. Ich finde aber echt bemerkenswert, wie wenig Kathi das trennen kann. Das
ja,
Spiel.
Ja, das finde ich auch bemerkenswert. Ja.
Das wird ja an diesem runden Tisch nochmal klarer und vor allem dann danach.
Mhm.
Aber die kann das gar nicht trennen.
Überhaupt nicht. Und dann vertraut die dem, aber anderen so überhaupt nicht. Das kann ich schon auch nicht ganz verstehen. Wie die jetzt so eine Max so doll vertrauen kann. Und bei anderen ist sie ja super misstrauisch, ne?
Ich glaube, da sind wir auch wieder bei der Representative Heuristik.
Mhm.
Gott, ich weiß, ich kann das deutsche Wort nicht aussprechen. Aber auf jeden Fall sind wir da. Ich könnte mir vorstellen, dass in ihrem Kopf halt so Männer, die groß sind, die ruhig sprechen, dass es in ihrer Welt die ultimativen Kompetenzträger sind. Ich glaube, in der Welt von vielen, in unserer jetzt nicht, aber ich glaube, wir sind da in der Minorität. Mhm. Aber ich glaube, dass es für viele Menschen sind, Männer wie Max und Männer wie Urs, sind das diejenigen, denen wir vertrauen, die wir ja deswegen halt auch in Führungspositionen tun, weil wir denken, die sind vertrauensvoll und denen wollen wir folgen. Und ich glaube, das ist so in Kathis Welt, der ist einfach für sie repräsentativ, für jemanden, dem sie folgen will, weil sie dem vertraut. Und deswegen passt das in ihrem Kopf nicht zusammen, dass das ein Verräter ist.
Absolut. Ich finde es halt trotzdem krass, dass sie dem dann einfach so vertraut, ne? Und deswegen habe ich nochmal in die psychologische Literatur geguckt, was ist überhaupt Vertrauen nach der psychologischen Definition sozusagen. Und das ist die Bereitschaft, sich verletzlich zu machen, weil man eine positive Erwartung an eine andere Person hat.
Das klingt erstmal schön.
Das klingt total schön. Es braucht dafür immer mindestens zwei Seiten. Eine Person, die vertraut und eine Person, der vertraut wird. Und das kann dann natürlich in beide Richtungen gehen und im besten Fall gleichzeitig in beide Richtungen sozusagen. Also man vertraut sich einfach gegenseitig.
Mhm.
Aber je nach Disziplin wird Vertrauen auch so ein bisschen anders definiert. Also während in der Psychologie es um diese Bereitschaft geht, sich verletzlich zu machen, geht es in der Soziologie zum Beispiel eher an den Glaube, dass eine andere Person sich in einer bestimmten Situation vertrauenswürdig verhalten wird. Passt ein bisschen besser, finde ich, zu den Verrätern noch.
Mhm.
In der Philosophie geht es eher um die Annahme, dass eine andere Person ihrer Verpflichtung nachkommt. Also das ist so, die Philosophie ist ja immer so mit Moral und so, ne?
Mhm.
Geht so eher in die Richtung. Und dann gibt es noch eine Definition, die so ein bisschen in allen möglichen Disziplinen verwendet wird. Und das ist die Risiko-Nutzen-Abwägung. Also das ist, dass man sich so die Frage stellt, was riskiere ich, wenn ich dir vertraue und was für Nutzen habe ich dann dadurch? Ich würde sagen, aus all diesen Definitionen ist der gemeinsame Nenner, dass Vertrauen auch immer heißt, so ein kleines Risiko einzugehen, weil ich das Vertrauen der anderen ja nicht kontrollieren kann.
Mhm.
Und dieses Risiko kann eben auch nach hinten losgehen. Da habe ich gerade ein bisschen was von erzählt, was das so mit einem selbst macht. Mit der Beziehung macht das natürlich, dass die manchmal komplett verlassen wird, aber auch einfach, dass sie Brüche hat, also dass man dann zukünftig weniger vertraut und dass es so ein Repair braucht, damit das wieder hergestellt und wieder aufgebaut werden kann. Es kann auch so sein, dass viele kleine Verletzungen dazu führen, dass die sich aufsummieren und wir dann irgendwann Menschen weniger vertrauen. Ganz entscheidend ist oft für Menschen die Frage, warum hat jemand mich enttäuscht? Wobei man feststellen konnte, dass die Person konnte nicht anders, häufig weniger schlimm ist, als sie wollte nicht anders. Also wenn wir einer anderen Person eine Absicht für das Verhalten unterstellen, dann ist der Vertrauensbruch in der Regel größer. Man könnte jetzt sagen, die Person konnte nicht anders, ist wahrscheinlich was eher bei die Verräter passiert. Das ist die Frage, ne? Nee, wobei Kathi hast du ja gerade eigentlich richtig gesagt, die kann das ja nicht so gut trennen. Ich glaube, bei jemandem, der Verräter, Spiel und Person trennen kann, die Person würde wahrscheinlich eher sagen, gut, es ist halt das Spiel, die Person konnte nicht anders. Bei Kathi kann es sein, dass es ein großer Vertrauensbruch ist, weil sie schon, denke ich mal, das dem Max jetzt auch als Absicht dann unterstellen würde mehr.
Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich will noch mal ganz kurz was hinzufügen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Kathi wahrscheinlich von dieser Repräsentativitäts-Heuristik beeinflusst ist, ne? Von dem Representative-Heuristik. Dass Max für sie wirkt wie jemand, dem man vertrauen kann und dass sie ihm deswegen vertraut und eher auf dieses Gefühl vertraut und nicht auf die tatsächliche Evidenz, die davor liegt. Und ich denke, dass mir das genauso passieren würde, nur halt nicht mit Max, weil Max für mich nicht repräsentiert, wie man vertrauen kann. Aber ich denke, dass ich das mit Mareike hätte. Komplett. Ich hätte das so krass mit Mareike, weil die für mich repräsentiert die Art von Frauen, denen ich vertraue und auf die ich mich verlasse. Und ich glaube,
ich hätte
da
die
würde
niemals
ich,
beschuldigt.
Ich hätte die auch niemals verschuldigt. Ich würde mich darauf verlassen, obwohl das ja eigentlich unlogisch ist, obwohl ich eigentlich denken sollte, die kann genauso eine Verräterin sein wie alle anderen, aber trotzdem würde diese Representative Heuristik, weil die eben für mich die Art von Frau ist, denen ich vertraue, dazu führen, dass ich die nicht verdächtige.
Ich glaube, ich würde die nicht mal verdächtigen, wenn ich die verdächtige innerlich. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ich glaube, selbst wenn da Indizien wären und ich denke, oh, das könnte auch Mareike sein. Ich glaube, nicht mal dann würde ich die wählen.
Ja.
Scheiße. Ja, da könnte ich Spiel und Person oder persönliches Level nicht gut trennen.
Mm-mm.
Naja, aber was glaubst du, Dina, kann man Vertrauen wieder aufbauen und wenn ja, wie?
Okay, da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Ich würde unterscheiden zwischen Mann und ich.
Erzähl.
Also
ich
denke,
muss alles wissen.
Okay, ich sag erst mal bei mir. Ich schwierig, sehr schwierig. Also es kommt drauf an. Aber wenn so ein gewisses Level an Vertrauen bei mir gebrochen ist, da gibt es keinen Weg mehr zurück. Da mache ich auch echt kurz einen Prozess, muss ich sagen.
Mhm.
Also wenn so ein richtiger Vertrauensbruch war, ne, wenn jemand mich richtig hintergangen hat, dann gibt es wirklich keinen Weg zurück mehr.
Mhm.
Ich denke, dass man Vertrauen schon wieder aufbauen kann. Wenn ich jetzt so denke, jemand hat irgendwie so ein bisschen Vertrauen von mir missbraucht, dann gibt es natürlich schon einen Weg zurück. Die Frage, wie, ja, das ist eine gute Frage.
Was brauchst du dafür, Maus?
Evidenz, dass eine Verhaltensänderung wirklich, wirklich realistisch ist?
Mhm. Also sowas wie
Konsistenz danach? Ich weiß nicht, sag mir mal.
Danachher.
Ja.
Ach, die Forschung
erzähl uns
so
alles.
Viel,
bitte, sag mir. Sag uns alles davon.
Es braucht Ehrlichkeit und Authentizität.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch, was du brauchen würdest, ne? Dass dann ab dem Moment es halt ehrlich ist, ne? Ich möchte noch mal kurz sagen, also es geht in der Forschung, die ich mitgebracht habe, generell darum, wie Menschen, die ein Vertrauensproblem haben, das wieder aufbauen. Das muss jetzt nicht unbedingt in Bezug auf die Person sein, die das Vertrauen missbraucht hat.
Mhm.
Weil das ist ja auch was, ein Vertrauensbruch, was man mit in andere Beziehungen nimmt. So.
Guter Punkt.
Genau. Dann Empathie, also jemand, der einem selbst zugewandt ist, und dann Verlässlichkeit. Wahrscheinlich auch, was du meintest mit du musst wissen, dass es zu einer Änderung kommt, dann zukünftig. Ne? Also die Person muss halt dann verlässlich sein. Wärme und Akzeptanz, das Gefühl, willkommen zu sein. Emotionale Offenheit braucht es auch. Also das Gefühl, dass die eigenen Gefühle angemessen gezeigt werden können. Klarheit über die Vertraulichkeit, also dass man transparent macht, was vertraulich bleibt und wo die Grenzen liegen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also so dieses klassische, wenn ich dir das jetzt erzähle, das nicht weiter sagen oder aber andere Sachen darf man vielleicht mit einer Partnerperson oder so teilen. Ne? Dann ist noch eine Sache, die wichtig ist, dass das Tempo und die Bedürfnisse der anderen Personen berücksichtigt werden. Also der Person, wo das Vertrauen missbraucht wurde, dass die in ihrem Tempo vorgeben kann, wie schnell sie sich sozusagen wieder öffnet und das eben Schritt für Schritt passiert. Und es ist auch ganz gut anscheinend und hilfreich, über den Vertrauensbruch selbst zu sprechen, so dass alle Parteien dafür Verantwortung übernehmen können, wenn es jetzt mit einer Person passiert, die Reparierung, die das Vertrauen gebrochen hat, aber auch dann wieder mit anderen Menschen. Ne? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, gerade betrogen wurdest und belogen wurdest über eine Zeit, dass du dann, selbst wenn du jetzt mit der Person diese Wunde nicht mehr heilen willst, mit der nächsten Person sagst, so und so war das, ne? Dann kann das auch helfen. Was ganz wichtig ist, ist, dass die Person, deren Vertrauen missbraucht wurde, selbst entscheiden muss, dass sie sich wieder öffnen möchte. Denn das Außen, das kann natürlich Bedingungen dafür schaffen, dass eine Person das wieder schaffen kann, das wieder mehr lernen kann. Aber erzwingen kann man halt niemanden. Denn Vertrauen passiert nur, oder Vertrauen wieder aufbauen, durch wiederholte positive Erfahrungen über die Zeit. Und dafür ist emotionale Öffnung ganz zentral, aber das kann ja nur die Person machen, die selbst entscheidet, ich möchte Vertrauen jetzt wieder lernen. Das Außen kann nur die Bedingungen bereitstellen. Denn das Ding ist, und deswegen ist es auch so ein Riesenthema, dass Vertrauensbrüche, gerade wenn sie zum Beispiel in der frühen Kindheit und so passieren, ganz maßgeblich beeinflussen, wie wir auch später vertrauen. Also so auch unserem Bindungsstil und so, damit hängt es eben auch ganz doll zusammen. Und dadurch kommt es oft zu so Teufelskreisen, ne? Dass Menschen, die früh misstrauisch geworden sind, weil sie es sein mussten, dass die eben ihr Leben lang misstrauisch gegenüber anderen sind, gegenüber den Informationen, die sie bekommen, den Absichten von den anderen Personen und sich deshalb auch überhaupt erst weniger öffnen. Und dadurch diese echte Begegnung gar nicht erst lernen und weniger Möglichkeiten haben, Vertrauen wieder aufzubauen. Und das führt dann zu mehr Misstrauen. Das ist auch das, was ich meinte mit, es muss die Person selbst entscheiden. Und ich glaube, dass die Kathi am Ende eigentlich eher eine misstrauische Person ist. Aber ich finde deine Erklärung auch ganz gut dafür, warum sie vielleicht dem Max gerade doch vertraut. Weil er so die eine Gruppe ist, die irgendwie für sie als vertrauenswürdig irgendwie so eingeordnet wird, ne?
Mhm.
Ja.
Spannend. Ich bin sehr gespannt darüber, wie Kathi reagieren wird, wenn die erfährt, dass Max sie ins Licht geführt hat.
Glaubst du, die wird mit dem versuchen, Vertrauen wieder aufzubauen oder nicht?
Ich glaube fast nicht, weil ich denke nicht, dass die sich unbedingt so wieder treffen werden.
Mhm. Die haben gar nicht die Ebene, ne?
Nee. Ich versuche gerade die ganze Zeit drüber nachzudenken bei der Premiere, wer irgendwie mit wem, ob ich da gesehen habe, dass irgendwie jemand mit, dass die miteinander sind.
Mhm.
Aber die waren alle, so wie ich die gesehen habe, alle sehr einzeln.
Ah ja. Das wären natürlich jetzt die Insider, die wir bräuchten, ne?
Ja. Schade.
So ist es.
Ich habe da leider gar nicht gut drauf geachtet.
Das sah so toll aus auf der Premiere, ne?
Das war auch wirklich schön.
Ich fand das ja, wie du da das Bändchen bekommen hast.
Mhm.
Und dann war da wirklich so dieser, was war das, der Tod oder so, der dir das Bändchen gegeben hat?
Nee, der war als Verräter verkleidet.
Ach, das war einfach ein Verräter. Einfach nur so schön.
Ja, das war cool.
Mhm. Naja, so viel zum Thema Vertrauen. Wir werden das beobachten, wir werden schauen, was das mit Kathi macht, sobald sie das erfährt. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Also ich weiß es wirklich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Max einer ist, der noch entlarvt wird.
Ja. Beziehungsweise, wer weiß das schon? Der verplappert sich wieder in dieser Folge. Und Spoiler, wird trotzdem wieder nicht rausgewählt.
Wie krass ist das?
Da muss ich an die Fuckboys denken, ne? Muss ich mir auch denken, wenn jemand uns zeigt, wer ist, dann sollten wir der Person glauben.
Das ist ja auch wirklich ein bisschen dämlich, ne? Er sagt nämlich in der Sequenz bei diesem Schachspiel dann, dass irgendwas mit die Verräter oder so. Nee. Die Loyalen. Und dadurch wird klar, dass er sich ja nicht als Loyaler selber begreift.
Ja, absolut. Hm. Gehen wir zum runden Tisch. Ich fand das so spannend.
Ja, diese Puzzle-Challenge können wir überspringen, ne?
Ja.
Ja, ich fand nur lustig, dass Max die ganze Zeit sagt, wie unglaublich schwer das ist. Und Anka das komplett rockt und alles schleppt. Und dass dann Kathi trotzdem sagt, wir brauchen mehr starke Männer.
Ja.
Naja, egal. Okay, runder Tisch. Anka weint. Anka bricht zusammen. Weil das, glaube ich, für sie, also wir gehen nochmal zurück. Sie hat ja diese Theorie aufgestellt, dass Gabriel ein Verräter ist. Relativ früh. Das hat sie inzwischen auch mit Payment zum Beispiel geteilt. Und ist dem total nachgegangen und hat gesagt, das ist meine Idee und über ihn finde ich jetzt noch raus, wer sonst noch Verräter ist. Dann ist ihr jetzt, niemand weiß genau warum, aber klar geworden, dass Gabriel doch kein Verräter ist. Und jetzt nimmt sie das emotional total mit, dass sie ihren guten Freund so verdächtigt hat und das sogar anderen gesagt hat. Und jetzt gesteht sie ihr ganzes Vorgehen am runden Tisch.
Aber ich habe eine kurze Frage. Also du weißt auch nicht, was sie zum Umdenken bewegt hat. Weil ich habe mich, als ich da vom Fernseher saß, habe ich gedacht, ich bin vielleicht outgesund. Habe ich irgendwo outgesund? Habe ich was verpasst? Habe ich eine wichtige Schlüsselszene verpasst? Weil für mich kam das aus dem Nichts.
Nee, also ich habe diese Folgen wirklich sehr aufmerksam geguckt. Aufmerksamer auch als sonst, würde ich sagen, weil ich die im Flug geguckt habe. Und ich konnte ja gar nichts anderes machen.
Mhm.
Und ich musste auch für Notizen machen, die App immer schließen. Das macht mich noch aufmerksamer.
Ah.
Weil ich nichts parallel machen kann.
Ja.
Und das, ich glaube, das haben wir einfach wirklich nicht erfahren.
Okay, wow.
Das, ich weiß nicht, ob das Schnitt ist, ne? Das habe ich ja auch schon gedacht bei, warum verdächtigt sie ihn überhaupt erst so doll? Mhm. Oder ob sie die Strategie nicht ganz teilt.
Ja, bei die Verräter, glaube ich, ist nochmal weniger Schnitt als sonst. Weil wenn die Theorie stimmt, dass es ungefähr 8 Stunden sind, die gedreht werden, und dass die in 1,5 Stunden gequetscht werden, ist das ein viel krasseres Ratio als bei einer... Oh Gott, dieses Denglisch die ganze Zeit. Sorry dafür. Was ist das Ratio? Verhältnis. Es ist ein ganz anderes Verhältnis als... wenn wir jetzt uns zum Beispiel Aito angucken, wo, glaube ich, 1 Folge 2 Tage sind.
Stimmt. Ich glaube auch, dass das weniger Schnitt ist. Aber, also ich meine jetzt auch gar nicht so intentional, kann es ja trotzdem sein, dass die da Ankers Strategie nicht mit reingeschnitten haben.
Ja, spannend.
Oder sie teilt sie halt nicht.
Aber sie sagt dann auch noch, Max wird komplett manipuliert von Kathi und Philipp.
Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wo ihre Theorien herkommt und auch die ganze Sicherheit über diese Theorien. Also ich denke mir immer, aber ich meine, es ist natürlich leicht, ich sitze vor dem Fernseher oder halt irgendwo in einem Flugzeug und gucke das, und dann ist es sehr leicht zu sagen,
ja,
hä, ich würde meine Theorien sehr vorsichtig da anbringen. Aber trotzdem, ich denke mir so, wo nimmt sie das her, dass sie sich dann immer so sicher ist bei allem?
Und sie sagt ja auch falsch. Noch, ja, das ist, Hardy ist auf jeden Fall...
Ja, und dann sagt sie ja, glaube ich, sogar, wenn es Hardy nicht ist, dann glaube ich hier an gar nichts mehr und so, ne? Ja. Also sie ist sehr emotional geladen, und ich sag's ihr, ich kann das verstehen. Ich glaube, dieses Spiel nimmt einen richtig doll mit. Gerade so Thema Vertrauen, Intuition, wird gesmashed, du weißt überhaupt nicht, was abgeht, vertraue niemandem. Das ist für uns Menschen, die so soziale Wesen sind, hart.
Ja, total. Kathi ist aber auch voll angefasst davon, ne? Und sagt, das findet sie nicht in Ordnung, dass sie hier verdächtigt wird. Die kann es gar nicht trennen. Ich finde das wirklich faszinierend. Nee. Ich kann nicht sagen, dass mir das nicht vielleicht genauso nahe gehen würde, ne? Die Grenzen verschwimmen, das ist ganz klar. Aber das, bei Kathi ist es echt auffällig, vor allem in dieser Staffel. Was ich mir nach diesem Ausbruch von Ann-Kathrin gedacht habe, ne? Also wenn ich eine Loyale wäre, wäre für mich jetzt so klar, dass Ann-Kathrin auch eine Loyale ist.
Ja.
Ne? Denn ich glaube, wenn sie eine Verräterin wäre, dann wäre, wenn sie sowas hier machen würde, diese Szene, ne, wäre das eine Oscar-verdächtige schauspielerische Leistung.
Mhm.
Und Punkt 2, diese Story, zumindest von unserer Perspektive, ne, die ist so verwirrend und macht keinen Sinn. Und ich glaube, dass Leute, wenn... Das so verwirrende Storys vor allem oder wahrscheinlicher dabei rauskommen, wenn es echt ist. Denn wenn sie sich das vorher überlegt hätte, ich glaube, wenn man sich eine Story vorher überlegt, dann ist sie kohärenter.
Ja, und dann wenn man ist sie die irgendwie Story so klar macht argumentiert. Sinn. Ja, voll. Ja,
dann hat die einen klaren Sinn. Und hier sehe ich keinen klaren Sinn. Also überhaupt von vorne nicht. Bis hinten nicht.
Du überlegst ja nicht als Verräter, super, ich gehe jetzt mal an den runden Tisch, dann weine ich und sag ganz random, dass ich super lange gedacht habe, Gabriel ist es, und danach verdächtige ich wild alle anderen möglichen, habe keine Begründung dafür, aber bin mir super sicher. Das ist keine Verräterstrategie.
Nee, ganz klar nicht.
Für die nächste Staffel ist das die nächste Metaebene, sag ich dir.
Wahrscheinlich, ne?
Oh, krass.
Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Als Verräter, würdest du jetzt Ann-Kathrin rauswählen? Also dadurch umbringen? Dadurch, dass es jetzt so klar ist, dass sie keine Verräterin ist? Oder bis zum Ende lassen?
Du meinst, wenn ich wirklich rational... Also ich bin jetzt einfach nur erwärmt für sie und denke so, ach, die Maus, und ich könnte sie dann, glaube ich, nicht töten. Aber na, was ist schlau? Ja, schon wahrscheinlich sie rauswerfen. Ja.
Andererseits auch sie drin lassen, weil sie ja wirklich nicht gefährlich wird.
Sie ist halt gar nicht gefährlich, ne? Nee, ich würde sie drin lassen, weil sie die ganze Zeit alle möglichen Leute so doll verdächtigt, die nicht die Verräter sind, ne? Da sind ja inzwischen fast alle von ihr beschuldigt, die nicht Verräter sind.
Ja.
Mhm. Was ich nicht okay fand in dem Ganzen, Nina.
Total. Die reagiert auf diesen Ausbruch von Ann-Kathrin damit, dass sie sagt, ja, das wäre hier alles nur, weil Ann-Kathrin Gabriel verknallt ist.
Das ist so gemein.
Das ist so fies. Und was mir dabei gut gefallen hat, sie spricht das aus, daraufhin weint Ann-Kathrin sehr, und Philipp schreitet direkt ein und sagt, nein, das geht nicht.
Ja.
Und Philipp zieht direkt eine Grenze, das fand ich sehr, sehr, sehr stark von Philipp.
Mhm.
Denn oft in solchen Situationen ist man ja erstmal perplex Und wir wissen ja auch aus der Forschung, oft in solchen Situationen, wo jemand eine Grenze überschreitet, in so einer Gruppe, dass je mehr Leute da stehen, desto unwahrscheinlicher kann es sein, dass da jemand einschreitet, weil wir uns ja umgucken und gucken, wie reagieren die anderen. Und wenn keiner was sagt, wollen wir meistens nicht die Ersten sein, weil wir gucken, weil wir uns dann denken, okay, vielleicht liegen wir jetzt auch ein bisschen falsch. Aber nicht bei Philipp. Nee. Der schreitet direkt ein und setzt direkt eine klare Grenze. Und man sieht halt auch, wie die anderen Leute das dann auch als Standard nehmen, ne? Weil direkt danach alle sagen, nee, das geht wirklich hier nicht.
Das geht auch wirklich nicht. Also ich finde es noch schlimmer, wenn da was dran ist, als wenn da nichts dran ist. So oder so unangemessen und kann sie einfach nicht wissen.
Ja.
Und ich finde, auch hier sehen wir wieder, dass sie einfach super gekränkt ist dadurch, dass sie angegriffen wird. Die kann das wirklich nicht aushalten, ne?
Die Nina, ja. Ne? Und ich finde aber auch, also dass man auch hier bei Nina sieht, dass sie nicht trennen kann zwischen Spiel und echt, in Anführungszeichen. Weil bei Kathi sieht man das auf eine Weise und bei Nina hier, dass die einfach diese Grenzen überschreitet, diese persönlichen Grenzen.
Ja, total. Also Menschen reagieren ja auch ganz unterschiedlich, wenn sie sowas zum Beispiel nicht trennen können, jetzt in dem Fall.
Ja.
Und ich glaube, Ninas Reaktion ist echt schon viel Wut. Das ist ein wütender Mensch, ne?
Ja. Aber auch krass, dass sie es, diese Wut, ne, zeigt ja auch, dass sie es schlecht trennen kann.
Mhm. Ja, voll.
Ja.
Sonst würde sie einfach verstehen oder erstmal so sehen, dass das halt ein Spiel ist und dass das dann auch dazu gehört, dass man halt angegriffen wird, ne? Und ich will da gar nicht, ich meine das auch wirklich nicht urteilend. Also ich glaube, mich könnte das auch angreifen. Ich hoffe, dass ich nicht dann wie sie Grenzen überschreiten würde.
Mm.
Aber die Emotion ist natürlich erstmal valide, das Verhalten nicht.
Ja.
Hadi wird auf jeden Fall verbannt von allen.
Das kam einigen für mich aus dem Nichts.
Ja, haben sich einfach überlegt. Und das fasst Verräter auch bisher ganz gut zusammen. Diese Entscheidungen der Loyalen sind komplett zufällig. Ich verstehe nichts mehr. Ich fühle nur noch Chaos.
Ich werde in der nächsten Folge mal was mitbringen, was das vielleicht erklären kann.
Cliffhanger.
Da.
Damit sind aber auf jeden Fall auch 5.000 Euro weg. Denn das war ja der Deal, den die bei dem Spiel davor gemacht haben. Dass wenn die jetzt verbannen, die 5.000 Euro, die erspielt haben, weg sind, wenn sie eine Loyale verbannen. Und sie haben ja Hadi verbannt. Also ist für mich eigentlich wirklich einfach nur die Frage, und es ist voll geil, dass du uns das für die nächste Folge mitgebracht hast, denn ich wusste das ja nicht, weil bei mir steht hier nur, wieso läuft es denn so schlecht? Toll.
Wir hören uns morgen wieder mit einem möglichen Erklärungsansatz. Und bis dahin
küsse ich die feministische Revolution.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.